Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Ungefähr 500 Einwohner und eine Grundfläche von nicht mal einem halben Quadratkilometer. Der Vatikan ist der kleinste anerkannte Staat der Welt und als Sitz des Heiligen Stuhls das Machtzentrum der Weltkirche. Der Vatikan hat eine eigene Post, eine eigene Feuerwehr, einen eigenen Supermarkt, ist aber auch die Heimat weltbekannter Kulturschätze. In den kommenden 2 Stunden möchten wir Ihnen den Alltag im kleinsten Staat der Welt vorstellen. Der Vatikan, das Thema heute im Domradio. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich freue mich, dass Sie zuhören. So ziemlich alles ist ungewöhnlich, wenn man über den kleinsten Staat der Welt spricht. Der Vatikan ist mit dem Sitz des Heiligen Stuhls das Machtzentrum der Weltkirche, beherbergt jahrhundertealte Kunstschätze, hat mit dem Petersdom die größte und bedeutendste Kirche der Welt, hat aber noch nicht mal einen halben Quadratkilometer Grundfläche, ist also kleiner als zum Beispiel die Kölner Innenstadt. Alles Wissenswerte über den Vatikan weiß Friederike Seeger und sie kennt zum Beispiel auch die Nationalhymne des Vatikans.
Der Vatikan, offizielle Bezeichnung Staat Vatikanstadt, ist der kleinste anerkannte Staat der Welt mit einer Grundfläche von 0,44 Quadratkilometern. An zweiter Stelle mit 2 Quadratkilometern folgt übrigens Monaco. Der Vatikan hat im Moment ca. 500 offizielle Staatsbürger und das, obwohl über 3000 Menschen im Vatikanstaat arbeiten. Die Staatsbürgerschaft wird nämlich immer nur zeitweise vergeben und ist an eine bestimmte Funktion gebunden. Regierungstechnisch ist der Vatikan eine absolute Wahlmonarchie, mit dem Papst als gewähltem Staatsoberhaupt. Der hat die volle Macht im Staat und muss sich vor niemandem rechtfertigen. Er könnte also rein theoretisch auch von heute auf morgen den Vatikan schließen oder sogar verkaufen. Der Vatikanstaat in seiner heutigen Form ist übrigens noch nicht mal 100 Jahre alt. 1929 wurde er gegründet. In den Lateranverträgen wurde er als weltlicher Sitz des Papstes und souveräner Staat anerkannt. Vor dem Vatikan gab es den sogenannten Kirchenstaat, der bis 1870 große Teile Mittelitaliens umfasste. Der Vatikan hat heute seine eigene Bank, eigene Polizeibeamte, eine Feuerwehr und sogar eine Fußballnationalmannschaft, die aber nicht bei internationalen Turnieren antritt. 3/4 des Staatsgebietes sind grün. Die vatikanischen Gärten machen den Großteil der Grundfläche des Landes aus. Übrigens ist der Vatikan der Staat mit dem prozentual gesehen höchsten Anteil an Männern. Geburten im Vatikan sind deshalb auch äußerst selten.
Friederike Seeger mit Zahlen und Fakten rund um den Vatikan. Und hier kommt noch ein Fakt. Der Vatikan betreibt außerhalb Italiens eine einzige Botschaft, eine Landesbotschaft, und die sitzt in Berlin. Der kleinste Staat der Welt ist heute das Thema im Domradio. Wir sprechen über das Leben im Vatikan. Jetzt haben wir schon einiges Theoretisches und Faktisches gehört. Uns interessiert aber auch ganz schlicht und einfach das Leben, der Alltag im Vatikanstaat. Dafür sind wir jetzt am Telefon verbunden mit Pater Bernd Hagenkort, dem Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan. Guten Tag nach Rom, guten Tag in Vatikan.
Einen ganz herzlichen Gruß.
Sie arbeiten als Journalist im Vatikan, sind aber kein Staatsbürger. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist genau richtig. Ich bin selber kein Vatikan-Staatsbürger. Die wenigsten Leute, die hier arbeiten, haben die Staatsbürgerschaft. Die ist nicht etwas, was man so quasi bekommt, wenn man automatisch hier arbeitet, sondern nur eine kleine Gruppe bekommt die.
Was müssen Sie denn tun, wenn Sie jetzt Staatsbürger vom Vatikan werden wollen würden?
Also selber anstreben kann man das gar nicht. Bekommt die sozusagen, die meisten bekommen sie mit der Aufgabe, mit dem Amt, etwa wenn man in den diplomatischen Dienst des Vatikan geht, etwa wenn man ein Dekasterium, also ein Ministerium, sagen wir, einen Rat oder sonst was in höherer Position im Vatikan leitet, dann bekommt man auch die Vatikan-Staatsbürgerschaft. Ich glaube auch die Kardinäle, zumindest die römischen Kardinäle, haben sie, also eine relativ ausgewählte Gruppe. Geborene Staatsbürger gibt es ganz wenige. Kinder von Schweizer Gardisten zum Beispiel. Ansonsten selber anstreben, also wollen, nach dem Motto, ich gehe zum Einwohnermeldeamt und beantrage die Staatsbürgerschaft, das geht gar nicht.
Und da qualifiziert man sich auch nicht als Chef der deutschen Abteilung von Radio Vatikan für?
Nee, da ist das leider nicht der Fall. Ich hatte einmal für die Deutschlandreise des Papstes, hatte ich einmal einen Dienstreisepass für 7 oder 8 Tage. Der war nur für 7, 8 Tage gültig. Da war ich also einmal im Besitz eines Personaldokumentes des Vatikan, aber eben nicht der Staatsbürgerschaft.
Sprechen wir mal über das Leben, über den Alltag. Sie sind jetzt seit 2009 für Radio Vatikan tätig. Vorher haben Sie in Hamburg gelebt und gearbeitet. Was war denn das für eine Umstellung? Wie hat sich das geändert?
Naja, zum ersten Mal ist es natürlich eine andere Stadt, eine völlig andere Stadt, aber das ist ja völlig selbstverständlich. Wenn man aber hier in Rom lebt und im Vatikan arbeitet, ist man ja quasi zwischen zwei Welten. Das ist ja einmal Italien, das ist ja die normale Welt, die wir kennen, die vielleicht deswegen sich nochmal auszeichnet hier in Rom, weil es Unmengen von Touristen gibt. Und dann gibt es den Vatikan und das ist hier nochmal was ganz anderes. Also das tickt anders, das ist wie gesagt ein ganz kleiner Staat, da gibt es für alles so in Miniatur sozusagen und man kann dort einkaufen gehen, man kann dort Tickets kaufen, man kann dort im Garten spazieren gehen und so weiter, aber es ist immer alles ganz, ganz klein. Und sich da zurechtzufinden in der doch sehr von Männern bestimmten Welt, das ist schon was ganz Besonderes.
Das heißt, es ist aber auch nochmal eine andere Welt als das Rom, die italienische Hauptstadt drumherum.
Die Sprache ist dieselbe, also man wird auf Italienisch angesprochen, man muss Italienisch zurückantworten, das ist dasselbe. Ansonsten ist es nochmal eine ganz andere Welt. Also es ist kirchlich natürlich sehr viel mehr noch als das normale Rom. Es ist sehr männlich betont, habe ich gerade schon mal gesagt. Es ist international, auch wenn die Sprache Italienisch ist. Man begegnet sämtlichen Kontinenten der Welt innerhalb von 100 Metern. Also das ist schon mal eine andere Welt, ja.
Jetzt ist ja der ganze Vatikanstaat rund um den Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche aufgebaut. Wie kann ich mir das vorstellen? Begegnet man dem denn dann auch mal im Supermarkt oder wie sieht das da aus?
Nee, das wohl nicht, obwohl Papst Franziskus hat ja schon mehrfach Ausflüge gemacht, wo wir gedacht hätten, sowas macht ein Papst nicht. Also ich würde da nichts mehr ausschließen bei diesem Papst, aber ich glaube nicht, dass wir ihn am Supermarkt an der Kasse finden werden. Es ist drumherum gebaut quasi das Gelände um St. Peter. St. Peter, der Petersdom ist quasi das Zentrum und drumherum sind so die Anlagen, dahinter ist der Garten und rechts sind vor allen Dingen Verwaltungsgebäude, der Supermarkt, die Apotheke, die Gesundheitsverwaltung, die Druckerei, der Osservatore Romano, also die Vatikanzeitung und so weiter und so weiter und natürlich auch die Schweizer Garde und die Gendarmerie, also die Polizei. Also alles, was man so braucht, um diesen kleinen Staat am Leben und am Laufen zu halten. Das findet sich also quasi auf der einen Seite von St. Peter. Da kann man eigentlich auch relativ einfach hinkommen, selbst wenn man keinen Vatikanausweis hat. Man muss nur sagen, wo man hin will und derjenige, den man da besucht, der muss das auch wissen, also kommt man da auch rein. Also das ist nicht so kompliziert, wenn man zum Beispiel Bilder abholen will von der Audienz mit dem Papst oder so etwas. Das ist relativ einfach. Aber ansonsten ist das wirklich relativ klein. Den Papst selber sieht man relativ wenig, meistens nur dann, wenn er rein oder raus fährt.
Jetzt ist das ja aber auch bestimmt schwierig. Es gibt ja einerseits die private Seite der Angestellten und der Staatsbürger des Vatikans, dann gibt es die kirchliche Seite und dann gibt es ja auch noch die Touristen, die da auch jeden Tag ein- und ausgehen. Ist das schwierig, das zu koordinieren, unter einen Hut zu bringen?
Das ist schon schwierig, vor allen Dingen, ich sag mal, der Tourist ist ja sozusagen der gemeine Feind des Römers. Nein, also das ist böse formuliert, aber die Touristen haben natürlich ein ganz eigenes Interesse. Kommen meistens in großen Gruppen und wollen überall hin. Und wir leben hier und machen ein ganz normales Leben und müssen uns also dann eben mit der Sondersituation dieser Menschen, dem Tourist in Rom sein, alles zum ersten Mal sehen und bestaunen, auseinandersetzen. Das kollidiert schon manchmal. Man hat das ganz gut gelöst dadurch, dass die Eingänge zum Vatikan einfach verschieden sind. Also die Touristen, die nach St. Peter rein wollen, die haben nichts damit zu tun mit dem Eingang, wo man in den normalen Vatikan reinkommt. Das ist zum Beispiel eine Sache. Also man muss das ein bisschen auseinanderhalten. Die Touristensituation ist schon sehr stark. Die Anzahl der Touristen steigt stark an seit Jahren. Es gibt immer mehr Besucher in Rom, was ja schön ist. Weil Rom ist ja wunderschön, lohnt sich ja. Aber das ist für uns, die wir hier wohnen, manchmal nicht so einfach.
Wie sieht das denn meinetwegen faktisch aus? Wenn Sie ins Büro gehen wollen, wenn Sie zu Radio Vatikan gehen wollen, müssen Sie dann durch eine bestimmte Schleuse durch? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, zum Glück ist das Gebäude von Radio Vatikan selber nicht innerhalb der Mauern. Also wir sind zwar an dieser großen breiten Straße, die auf den Vatikan zuführt, aber am anderen Ende. Das heißt, wir sind zwar extraterritorial, wir sind nicht Italien, aber wir sind von Italien umgeben. Um zu uns hinzukommen, kommt man also man geht durch eine Tür, das war's. Da steht kein Schweizer Gardist und da wird kein Ausweis verlangt. Das ist ganz praktisch, wenn man so viel Publikumsverkehr hat wie wir. Für ein Radio wäre das ja ziemlich komisch, wenn man dann dauernd irgendwie kontrolliert werden würde. Wenn man aber allerdings zum Beispiel zum Osservatore Romano gehen will, also zur Zeitung oder zum Fernsehsender des Vatikan, da muss man einen Schweizer Gardisten formal. Da braucht man einen Ausweis, da braucht man eben eine Karte und muss wissen, wo man hingehen will. Also Publikumsverkehr ist bei uns relativ einfach. Man kommt bei uns relativ einfach hin, von Italien aus, sage ich jetzt mal. Das ist auch ganz gut so, sonst wäre unsere Art des Arbeitens ja gar nicht zu machen.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel zum Osservatore Romano gehen würden, da bräuchten Sie dann auch nochmal eine besondere Genehmigung dafür?
Na, wir nicht. Wir haben so eine kleine blaue Karte, wie das immer so ist, eine Eintrittskarte, eine Zugehörigkeitskarte, die zeigt man den Schweizer Gardisten an der Gendarmerie und kommt dann einfach vorbei. Wobei auch der Innenraum des Vatikan ist ein bisschen gestaffelt. Also den ersten Teil, also das ist da, wo der Osservatore Romano ist, da, wo der Supermarkt ist, die Apotheke ist und die Post, da kommt man relativ einfach rein. Und dann kommt man an eine zweite Schleuse, dann steht dann die Gendarmerie und danach muss man dann schon wissen, wo man hin will. Also man kann nicht einfach da reingehen und sagen, ich gehe jetzt mal in den Vatikan, sondern man muss schon sagen, ich gehe jetzt zur APSA, also zur Güterverwaltung, oder ich gehe jetzt zur Vatikanbank, oder ich gehe jetzt von hinten in die Museen oder so etwas. Das muss man dann schon genau sagen können. So einfach kommt man dann da nicht durch. Also es ist auch intern relativ gut gestaffelt und man trifft dann innen drin, im Innenraum des Vatikan auch immer wieder auf freundliche Gendarmen, die nachfragen, guten Tag, mein Herr, wo möchten Sie denn hin? Also so einfach rumlaufen geht es da auch nicht.
Das ist doch bestimmt auch ein ganz schön hohes Sicherheitsrisiko, ne? Ich meine, das ist einer der öffentlichsten Orte auf der ganzen Welt, die es gibt.
Ja, ein Sicherheitsrisiko würde ich nicht sagen. Es ist schon, man ist gut beobachtet. Es ist alles sehr freundlich, es ist alles sehr zurückhaltend. Es ist nicht zu vergleichen mit Berlin oder Bonn oder London oder New York oder Washington, wo um Regierungsmitglieder ein riesen Apparat von Sicherheit aufgebaut ist. Das ist im Vatikan sehr viel entspannter. Natürlich sind die Vatikanischen Museen sehr gut gesichert. Da steht ja eine Unmenge an Werten herum. Und natürlich um den Papst herum ist dann auch eine gute Sicherheit da. Aber die ist nicht zu vergleichen mit dem, was für Staatschefs normalerweise gemacht wird. Es wird schon geguckt, die Mauern sind ja sehr hilfreich da. Also wir haben ja hohe Mauern um den Vatikan herum. Da kommt man nicht einfach dran vorbei. Es ist ganz relativ einfach zu kontrollieren, wer nun wo hinein und wo hinaus geht.
Leben in der Ausnahmesituation, könnte man fast schon sagen. Pater Bernd Hagenkort ist Leiter der deutschen Abteilung von Radio Vatikan und hat selbst täglich im Vatikanstaat zu tun. Später sprechen wir uns nochmal, dann reden wir noch genauer über Ihre Arbeit bei Radio Vatikan. Bis hierhin schon mal vielen Dank.
Gern geschehen.
Der Vatikan ist heute unser Thema und um den ranken sich ja auch einige Mythen und Sagen. Die Prozesse gegen Martin Luther und Galileo Galilei, skandalöse Papstdekrete oder die Hintergründe zum Konkordat mit Deutschland unter den Nationalsozialisten. Im geheimen Archiv des Vatikans lagern Dokumente aus 8 Jahrhunderten. Um diese Bibliothek ranken sich viele Sagen, nur wenige Wissenschaftler dürfen dem geheimnisumwitterten Bücherschatz überhaupt betreten. Noch heute gelten Regelungen aus dem Jahr 1475. Damals wurde das Vatikanarchiv das erste Mal öffentlich zugänglich gemacht und Verena Tröster erinnert an die Öffnung und kennt die Geschichte des Vatikanischen Geheimarchivs.
Es ist ein Ereignis mit Symbolcharakter, eine wichtige Begegnung zwischen geistlicher und weltlicher Kultur. Der Heilige Stuhl öffnet Teile der Vatikanischen Bibliothek für Wissenschaft und Forschung. Vatikanstadt am 15. Juni 1475. Papst Sixtus IV. Nimmt Platz in der reich verzierten Bibliothek des Vatikan. Er erlässt eine Bulle, Ad Decorum Militantis Ecclesiae, zur Zierde der streitenden Kirche. Vor ihm kniend Bartolomeo Platina, ein Humanist, der zum ersten Präfekten der Vatikanischen Bibliothek ernannt wird. Papst Sixtus IV. Legt fest, die Schriften und Akten sollen von nun an in 3 Räumen untergebracht werden. Einige Teile sind ab jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich. Nur die Bibliotheca Secreta, das heutige Geheimarchiv, bleibt der Welt verschlossen. Einsehen darf die Schriften des Vatikanischen Archivs mittlerweile jeder, der ein abgeschlossenes Studium und eine Empfehlung vorlegen kann. Es herrscht heute absolutes Handyverbot in den Gängen und die Wissenschaftler sind angehalten, angemessene Kleidung zu tragen. In Romanen werden immer wieder großartige Geheimnisse in die Bibliothek hineinspekuliert. Dan Brown, der amerikanische Schriftsteller, schreibt in seinem Roman Illuminati ausgiebig darüber. Das Betreten der luftdichten Kammern ist in seinem Bestseller lebensgefährlich, wenn nicht ein fremder Bibliothekar die Sauerstoffzufuhr regulierte. Doch selbst setzte der Autor nie einen Fuß in das Geheimarchiv des Vatikans. Realität und Fiktion, das Archivo Secreto ist und bleibt geheimnisvoll. Aber was genau lagert dort wirklich? Auf insgesamt rund 85 Kilometern Regalen werden heute alle vom Heiligen Stuhl verfassten Botschaften und diplomatischen Korrespondenzen der Päpste seit dem 13. Jahrhundert aufbewahrt. Die können durchaus brisant sein und enthüllen, wie die Päpste entschieden haben. So zum Beispiel die Lateranverträge in den 1920er Jahren. Sie beenden den offenen Konflikt zwischen Papst und italienischem Staat und eröffneten dem Vatikan die Möglichkeit, souverän innerhalb des Vatikanstaates auf der Ebene der internationalen Politik aktiv einzugreifen. In einer Ausstellung zeigte der Vatikan 2012 diese und andere Schriftstücke, unter ihnen auch Briefe aus den Händen von Kaiser Friedrich Barbarossa, Kaiserin Sissi von Österreich-Ungarn oder Abraham Lincoln. Der Präfekt des Archivs, Bischof Sergio Bargano, erklärt, auch eine Bulle von 1520 war darunter. Darin verurteilt Papst Leo X. die Thesen Martin Luthers.
Im selben Register ist auch die Bulle verzeichnet, mit der Luther exkommuniziert wurde. Das ist ein päpstliches Register, also ein schmuckloses Verwaltungsdokument, aber eben mit sehr weitreichenden Folgen. Auch weil die originalen Bullen, die nach Deutschland geschickt wurden, von Luther bekanntlich verbrannt wurden.
Die Anfänge der vatikanischen Sammlungen gehen bis ins 4. Jahrhundert zurück. Schriften wurden aufgehoben, zusammengetragen, unter Verschluss gehalten. Doch immer wieder gingen auch Dokumente verloren. Politische Unruhen zwangen den Vatikan dazu, die Sammlung an andere Orte zu bringen. Und erst im 15. Jahrhundert wurde der Bestand genauer protokolliert und gesichert. Die Sammlung des Vatikans wurde mit der Zeit zur größten in ganz Europa. Die Bibliothek versteht sich seit Jahrhunderten auch als eine Institution zur Bewahrung der Forschung. Das Geheimarchiv soll keine Regierungsgeheimnisse hüten. Kardinalstaatssekretär Bertone sieht die wichtigste Aufgabe des Archivs darin, Schätze zu erhalten.
Das sind seine unzähligen Pergamente und Handschriften und Kodizes, Akte, Dokumente, die von den römischen Päpsten seit nunmehr 4 Jahrhunderten dort abgelegt werden, damit sie den Historikern und Gelehrten zur Verfügung stehen.
Als Servizio degli storici.
Doch Wissenschaftler üben Kritik. Die Mühlen des Vatikan mahlen zu langsam. Mehr als 3,5 Jahrhunderte mussten zum Beispiel vergehen, bis der Vatikan mit Galileo Galilei 1992 seinen Frieden machen konnte. Die Prozessakten lagern ebenfalls im Geheimarchiv und wurden lange nicht öffentlich gemacht. Aber auch neuere Dokumente können in der Bibliothek nicht eingesehen werden. Das Material wird erst nach Ablauf einer Frist von etwa 70 Jahren zur Verfügung gestellt. Das heißt zum Beispiel, ein Teil der Akten aus der Zeit des Nationalsozialismus ist immer noch unter Verschluss. Kritiker forderten lange eine Öffnung der Bestände. Einiges wurde mittlerweile zugänglich gemacht. Bei anderen Dokumenten bleibt das Geheimarchiv geheim.
Der Bücherschatz des Vatikan behält also trotz der teilweisen Öffnung durch Papst Sixtus IV. Seine geheimnisvolle Aura. 1475 erließ der die päpstliche Bulle Ad Decorem Militantes Ecclesiae und versah dadurch die Bibliothek mit einer juristischen Struktur. Verena Tröster hat für uns das vatikanische Geheimarchiv vorgestellt. Der kleinste Staat der Welt, das ist heute unser Domradio-Thema. Und wenn man über den Vatikan spricht, dann fallen ja schon einige Begriffe, die nicht unbedingt zum Allgemeinwissen gehören. Konklave, Konkordat, Konzil, das wären zum Beispiel 3 Worte, die man unter K findet, wenn man im Vatikan-Lexikon nachschlägt. Das gibt's für 19,90 Euro in St. Benno Verlag. Von A bis Ablass, wie Z wie Zölibat, erklärt der Vatikan-Experte Jürgen Erbacher in 700 Stichworten die Besonderheiten des kleinsten Staates der Welt. Veronika Schulz hat für uns reingeschaut ins Vatikan-Lexikon.
Der Vatikan, das Lexikon, das heißt rund 700 Begriffe, erklären den Vatikan, alles was damit zusammenhängt, die wichtigsten Institutionen, die wichtigsten Personen, aber auch darüber hinaus. Da gibt es Hintergrundinformationen, damit der Leser sich dann auch eine eigene Meinung bilden kann.
Von A wie Ablass bis Z wie Zölibat. Vatikan-Experte Jürgen Erbacher hat für das Lexikon gesammelt, recherchiert und aufgeschrieben. Auf knapp 500 Seiten blickt er mit den Lesern über und hinter die Mauern des Vatikan.
Wir haben bei diesem Lexikon auch versucht, so ein bisschen den Alltag abzubilden im Vatikan. Der Vatikan ist ja ein kleiner eigener Staat mit Handel, mit Einfuhr und Ausfuhr von Waren und solche Dinge. Also das sind solche Sachen, die man normalerweise so nicht sieht.
Außerdem werden viele Begriffe erklärt, die man zwar immer wieder mal hört, wo man aber doch nicht so genau weiß, was wirklich dahinter steckt. Was macht nochmal die Glaubenskongregation? Wer näht die Gewänder des Papstes und wo liegt eigentlich Castel Gandolfo?
Die päpstliche Sommerresidenz befindet sich etwa 20 Kilometer südöstlich von Rom in den Albaner Bergen. Die Päpste verbringen traditionell den Sommer in Castel Gandolfo. Oft ziehen sie sich auch nach anstrengenden Auslandsreisen oder nach Ostern bzw. Weihnachten für einige Tage der Erholung hierhin zurück.
Neugierig nachgeforscht und gestöbert hat Jürgen Erbacher nicht in Bibliotheken oder im Internet, sondern vor allem direkt vor Ort.
Seit 1995 bin ich ja am Vatikan aktiv, beschäftige ich mich mit dem Vatikan. In der Zeit habe ich natürlich sehr viele Informationen gesammelt. Da sind auch sehr viele Kontakte gewachsen. Das heißt, da konnte man dann auch wirklich bei den entsprechenden Stellen nachfragen. Hört mal zu, so und so habe ich recherchiert über eure Institution. Stimmt das? Sind das wirklich eure wichtigsten Aufgaben? Ist das eure Arbeitsstruktur? Und wie funktioniert das?
Die Informationen sind also geprüft. Eine vatikanische Zensur hat es aber nicht gegeben. Ganz einfach war die Arbeit am Lexikon trotzdem nicht.
Bei ganz vielen Sachen ist es beim Vatikan manchmal ein bisschen so, sage ich, wie bei Ärzten, wie man so schön sagt. Man fragt drei Leute, drei Experten und hat am Ende vier Meinungen.
Und außerdem jetzt ein gut zu lesendes Nachschlagewerk, das durchaus auch als etwas anderer Reiseführer zu gebrauchen ist. Jürgen Erbacher hat es Spaß gemacht, an dem Buch zu arbeiten, und er will vor allem eines mit dem Vatikan-Lexikon erreichen.
Durch diese Hintergrundinformationen so ein bisschen Vorurteile, Klischees abzubauen und vielleicht einfach auch so ein bisschen Neugier bei manchem Leser zu wecken am Vatikan, vielleicht da auch mal hinzufahren, sich dann bestimmte Dinge anzuschauen. Also breit angelegt, um auch ein breites Interesse zu wecken.
Der Vatikan, das Lexikon, so heißt das Buch ganz genau, und es gibt's für 19,90 € beim St. Benno Verlag. Wir sprechen über den Vatikan, in Domradio das Thema, und der Vatikan hat viele Besonderheiten. Er ist der kleinste Stadt der Welt, hat sogar eine eigene Fußballmannschaft und hat einen eigenen Radiosender. Von dem hat garantiert schon mal jeder was gehört. Wir sprechen jetzt mit dem Chefredakteur der deutschen Abteilung von Radio Vatikan, Pater Bernd Hagenkort. Guten Tag nochmal.
Hallo.
Radio Vatikan, jeder hat schon mal davon gehört. Kann man Ihren Sender denn vergleichen mit einem ganz normalen Radiosender hier bei uns in Deutschland?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also wir sind sicherlich nicht vergleichbar, weil wir auf 47 verschiedenen Sprachen senden. Und selbst wenn man sämtliche deutschen Dialekte dazuzählen würde, dann kommt man in Deutschland auf keinen Sender auf diese Art und Weise. Wir sind ein internationaler Sender, der innerhalb von 24 Stunden, ich weiß nicht, wie häufig die Sprache wechselt, will. Es haben vier Wellen, die parallel senden und so weiter. Also das ist schon eine ganz, ganz besondere Form von Sender. Zumal wir ja auch kein durchgängiges Programm haben, wie etwa das Domradio. Das macht man morgens früh an und man kann es den ganzen Tag durchhören. Bei uns muss man schon sehr viele Sprachen sprechen, um das irgendwie hinzubekommen. Also wir sind kein normales Radio.
Wie kann ich mir denn das Programm von Radio Vatikan vorstellen? Was gibt's da zu hören?
Auch das ist verschieden, je nach Sprache. Was ja daran liegt, dass meinetwegen Indien ganz andere Bedürfnisse hat als Zentralafrika, Lateinamerika oder eben das deutschsprachige Programm. Wir zum Beispiel, das deutschsprachige Programm, das ist wie das Französische oder das Englische, wir sind ein relativ stark von Informationen geprägter Sender, sagen wir mal so. Also wir machen Informationsradio, Wortradio. Wir sprechen die ganze Zeit, bei uns gibt es keine Musik zu hören zum Beispiel, außer mal so zwei, drei Töne zwischendurch. Das ist also die, was uns prägt. Wir bieten Informationen. Flächensender, Flächensprachen wie etwa die indischen Sprachen oder Arabisch oder Chinesisch, die also in Länder hineinsenden, wo es relativ wenig katholische Infrastruktur gibt, die sind sehr viel katechetischer, die machen sehr viel mehr Glaubensbildung und so weiter. Das heißt, man kann gar nicht sagen, das Programm von Radio Vatikan, sondern weil wir wirklich ganz verschiedene Programme haben.
Das deutsche Programm sieht dann so aus, dass es mehrmals am Tag ein Magazin gibt oder eine kurze Nachrichtensendung, und da werde ich dann informiert über die Geschehnisse im Vatikan und in der Weltkirche. Habe ich das richtig so ausgedrückt?
Das ist wunderbar so ausgedrückt. Wir haben um 16 Uhr ein Nachrichtenjournal, wie wir das nennen, also eine Viertelstunde lang live über Internet live, das Neueste, was es zu wissen gibt von Papst und Weltkirche und auch ein bisschen die deutschsprachigen Kirchen. Und ab 18 Uhr dann mehrmals wiederholt eine Magazinsendung von 20 Minuten, die etwas lockiger, flockiger geschlagen ist und wo die Beiträge etwas länger sind, wo man auch mal ganz monothematisch eine Sendung, ein Thema, wo wir also etwas freier sind.
Sie haben es gerade schon erwähnt, Radio Vatikan sendet in vielen verschiedenen Weltsprachen. Wie wird das Ganze denn organisiert? Haben Sie ein großes Sendehaus, wo dann 20 verschiedensprachige Redaktionen drin sitzen? Wie funktioniert das?
Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ich glaube, es sind im aktuell 37 Redaktionen, die wir haben. Sie sehen, das ändert sich manchmal so, je nachdem, welche Redaktion da so mitgezählt wird. Ob Spanien, in Lateinamerika es ein oder zwei Redaktionen sind, das muss man auch mal genau diskutieren. Aber wir sitzen tatsächlich alle im selben Gebäude. Und wenn ich über den Flur gehe, gehe ich an Brasilien Richtung Albanien und dann nach Spanien. Und eine Etage tiefer gehe ich dann von Polen und Kroatien vorbei. Also die ganze Weltkirche versammelt sich in einem einzigen Gebäude. Und wenn man was wissen will, das ist das Schönste, dann geht man einfach zwei Räume weiter und fragt, sag mal, wie ist denn das da mit dem und dem? Und kennt ihr jemanden, den ihr da interviewen könnt oder den wir da interviewen können? Das ist ganz hilfreich.
Und dann wird kommuniziert auf Englisch, auf Italienisch, Latein?
Mit den meisten auf Italienisch und ab und zu dann auch auf Englisch. Englisch wird immer mehr, auch Lingua Franca, zweite Sprache, auch im Vatikan, zumindest bei Radio Vatikan. Aber Hauptsprache, interne Sprache, Kommunikationssprache fürs Intranet zum Beispiel, das Intranet spricht Italienisch.
Ich habe mal nachgeschlagen, seit 1931 ist Radio Vatikan jetzt tatsächlich schon auf Sendung. Über 80 Jahre sind das, da ist ja bestimmt geschichtlich einiges passiert, oder?
Das ist großartig. Wir behaupten immer, ich weiß nicht, ob es ganz genau stimmt, aber wir behaupten es zumindest, wir sind der zweitälteste noch existierende Sender der Welt nach der BBC. 1931, da gab es ja noch kaum Radios, da hatte ja kaum jemand ein Radio, außer ein paar Soldaten und ein paar Schiffen. Da wollte Papst Pius XI., dass die Stimme des Papstes hörbar wird. Also er wollte, das war so eine Öffentlichkeitsmaßnahme von ihm, er hat dann auch die Privataudienzen wieder nach draußen verlegt, die Generalaudienz nach draußen verlegt, Ubi et Orbi nach draußen. Also er wollte die Selbsteinkreisung des Vatikans auflösen und wieder raus in die Welt. Und dazu hat er das technisch neueste Mittel genommen, was es gab damals, und das war eben Radiowellen, und hat sich einen Radiosender bauen lassen. Und den gibt es bis heute. Natürlich war das damals kurz vorm Krieg, es kam dann der Krieg, dann der Kalte Krieg gleich hinterher. Das hat unser Radio sehr geprägt. Und auch die Änderungen im Glauben, der Glaubenswelt prägen unser Radio bis heute. Wir sind im Augenblick gerade dabei, uns umzubauen, ein bisschen das zu werden, was man so schön auf Neudeutsch ein Multimedia-Radio nennt, also mit Internet etc. pp. Aber diese 82 Jahre, die wir auf dem Buckel haben, ich glaube, da folgen noch einige.
Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie viele Menschen Sie Tag für Tag erreichen können mit dem kompletten Programm von Radio Vatikan, oder kann man das gar nicht sagen?
Das kann man gar nicht sagen, weil man es auch gar nicht messen kann. Es gibt viele Regionen, da senden wir wirklich in die Fläche hinein, denken Sie an Afrika, denken Sie an Brasilien, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, nachmessbar, wie viele Leute da uns eigentlich zuhören. Es ist ja auch sehr angebotsorientiert. Also wir haben ja den großen Luxus, wir haben keine Werbung, wir haben keine Leute, die fragen, wie viele Hörer habt ihr, um danach den Werbepreis zu bemessen. Das ist schon großer Luxus. Sondern wir dürfen das tun, was wir für das Richtige halten. Wir dürfen das tun, was das ein Auftrag wir haben, nämlich vom Papst selber. Und die Leute, die uns zuhören, wir freuen uns über jeden Zuhörer, jede Zuhörerin, aber wir senden auch so.
Am spannendsten wird die Arbeit doch bestimmt dann, wenn die ganze Welt Aufmerksamkeit ihre Augen nach Rom richtet. Zum Beispiel, wenn ein neuer Papst gewählt wird. Das ist jetzt noch nicht so lange her, das ist erst vor ein paar Monaten gewesen. Wie erleben Sie denn solche Zeiten in der Arbeit von Radio Vatikan?
Also erstmal muss ich ganz kurz widersprechen. Ich finde, die spannendsten Zeiten ist der Alltag. Also da, wenn die ganze Aufmerksamkeit nicht da ist. Ich finde den Alltag ganz toll, da sind unglaublich viele tolle Geschichten. Aber natürlich haben Sie vollkommen recht, wenn meinetwegen Papstwahl, Konklave, Rücktritt von Benedikt XVI., das war schon was ganz Besonderes. Weil dann nämlich, weil Radio Vatikan nicht nur ein Sender ist, sondern auch eine Nachrichtenquelle. Also ich bin dann dauernd vor irgendwelchen Kameras gestanden, habe morgens früh vor der ersten Tasse Kaffee schon mal die ersten 5 Radiointerviews gegeben, weil wir dann plötzlich die Rolle auch haben zu erklären, wie funktioniert eigentlich dieser Vatikan, wie funktioniert die Papstwahl, was ist das genau gewesen und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist ein bisschen auch unser Job. Wir sind nicht der Pressesprecher, das darf man nicht verwechseln, aber so ein bisschen so der Vatikanerklärer. Das ist dann kommt noch dazu. Das heißt, zu der ganzen Aufmerksamkeit, zu den ganzen Geschichten, die wir machen, da müssen wir auf einmal ganz, ganz genau, ganz präzise erklären, wie zum Beispiel eine Papstwahl funktioniert, weil wir dann zitiert werden danach, kommt dann eben noch das dazu. Das ist natürlich fantastisch für uns, also für ein Traum für jeden Journalisten, etwas mitzumachen. Aber ich bräuchte das auch nicht jedes Jahr.
Fragen wir zum Schluss noch ganz konkret. Sie haben gesagt, am spannendsten ist der Alltag. Was steht denn jetzt im Alltag als nächstes an für die deutsche Redaktion von Radio Vatikan?
Zum einen, bei diesem Papst weiß man nie so genau, weil er ganz tolle Ideen hat, die meistens sehr kurzfristig kommen. Es kann also sein, dass relativ kurzfristig noch was passiert. Was für uns als nächstes aber auf dem Programm steht, an größeren Sachen, ist sicherlich die Papstreise nach Assisi. Das ist eine Eintagesreise am 4. Oktober, das ist nur ein bisschen hin. Aber die will natürlich vorbereitet werden. Das ist das Fest des heiligen Franz von Assisi. Also da werden wir sicherlich einiges machen und da wird auch jemand von uns hinfahren.
Radio Vatikan, wahrscheinlich einer der bekanntesten Radiosender der Welt. Wir haben gesprochen mit dem Leiter der deutschen Abteilung, Pater Bernd Hagenkort. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Wir haben es jetzt schon öfters gehört, obwohl der Vatikan der kleinste Staat der Welt ist, gibt es da einige Sachen, die genauso ablaufen wie in Deutschland oder in England oder in vielen anderen großen Staaten. Es gibt eine staatliche Bank, es gibt eine Polizei und es gibt zum Beispiel auch eine eigene Vatikan-Feuerwehr. St. Florian heißt die und beschäftigt 20 Feuerwehrleute. Der Alltag sieht aber ein bisschen anders aus als bei einer anderen Feuerwehr. Gudrun Seiler hat der Feuerwehrzentrale des Vatikan für uns einen Besuch abgestattet.
In der Kaserne der Vatikanischen Feuerwehr auf dem Belvederhof geht es eher gesellig als hektisch zu. 29 Feuerwehrmänner tun hier Schichtdienst, inklusive des Kommandanten Paolo De Angelis.
Ich bin von meiner Ausbildung der Ingenieur und habe bis vor kurzem Brandschutzanlagen für Raffinerien entworfen. Allerdings kenne ich den Vatikan recht gut. Mein Vater war päpstlicher Gendarm. Er hatte die vatikanische Staatsbürgerschaft und eine Wohnung hier. Das heißt, ich bin im Vatikan aufgewachsen und jetzt bin ich quasi in die Heimat zurückgekehrt.
Die erste vatikanische Feuerwehr war 1820 im Einsatz. Allerdings war sie eher eine militärische Formation. Während des Zweiten Weltkriegs ab 1941 operierte im Papststadt die erste Feuerwehr, die diesen Namen ernsthaft verdiente. Nicht wenige Brände infolge von Bomben, Splittern mussten da gelöscht werden. Vor 5 bis 6 Jahren dann eine große Reform. Seither ist die Vatikanische Feuerwehr eine moderne Einheit mit modernem Gerät. Geben wir es zu, diese Sirene ist aus dem Geräuscharchiv. Denn die Sirene der vatikanischen Feuerwehrautos ertönt praktisch nie. Alarme, die im Quartier der Männer schellen, gibt es freilich öfter. Die klingen so. Dabei kann es sich um Notrufe aus steckengebliebenen Aufzügen handeln. Und hier wäre dann Feuer am Dach. Gott sei Dank gibt es im Vatikan im Schnitt nur einen Brand pro Jahr, erklärt Sandro Cancia, mit 23 Dienstjahren der erfahrenste Feuerwehrmann im Staat.
2 Alarme treffen bei uns pro Tag ein. Normalerweise sind das Arbeiter, die irgendwo etwas reparieren und dabei die Brandschutzanlage beeinträchtigen. Falscher Alarm also. In jedem Fall rücken wir sofort aus und sehen nach.
Dennoch ist der Vatikan natürlich für alle Feuerfälle gerüstet. 900 Hydranten stehen auf dem Staatsgebiet zur Verfügung, alle 30 Meter einer. Dabei ist Wasser die größere Gefahr als Feuer, erzählt Cancia. Denn mit Überschwemmungen haben es die Einsatzkräfte weitaus häufiger zu tun als mit Bränden.
Um in Übung zu bleiben, machen wir jeden Sonntag eine Simulation. Da fahren wir mit einem der Autos in die Gärten zu einem Brunnen und üben dort, wie man große Pfützen beseitigt und eventuell auch mal einen Brand löscht, mit Schaum und allem.
Die Feuerwehrtechnik der Vatikaneinheit kommt übrigens aus dem Norden.
Das ist unser Einsatzwagen mit ausfahrbarer Leiter, ein Geschenk von Mercedes. Wir hatten nämlich vorher ein altes Modell, das Mercedes unbedingt für sein Museum haben wollte. Und so haben wir einfach getauscht, alt gegen neu. Dort drüben steht ein Geschenk aus Österreich, ein Fahrzeug des Feuerwehrausstatters Rosenbauer, das wir seit rund 10 Jahren nutzen.
Außerdem im Fuhrpark der Vatikanischen Feuerwehr ein Abschleppwagen. Der kommt zum Einsatz, wenn ein schlecht geparktes Auto dem Papstkonvoi auf dem Weg zum Petersplatz den Weg versperrt. Und gelegentlich dann, wenn sich trotz 30 km/h Beschränkung auf dem ganzen Staatsgebiet mal ein Blechschaden ergibt. Vieles von den Aufgaben der Feuerwehrleute ist tägliche Routine. Im Quartier lagern nicht weniger als 2000 Schlüssel, passend für sämtliche Türen, Portale, Gitter und Absperrungen des gesamten Staates. Ein Teil dieser Schlüssel muss mit auf den Kontrollgängen, die Feuerwehrmänner täglich mehrmals durchführen. Schwerpunkt Apostolischer Palast sowie die unterirdischen Gänge des Vatikans, die praktisch nur die Feuerwehrleute kennen.
Diese unterirdischen Schächte sind im Grund ein großes Problem. Die sind sehr ausgedehnt, da verlaufen Kabelstränge und so weiter. Und da sind gelegentlich auswärtige Firmen an der Arbeit. Da müssen wir alles überprüfen. Übrigens gilt das auch für die Schächte unter dem Petersplatz. Kontrollieren wir jedes Mal vor großen Zeremonien.
Für Journalisten ist das natürlich tabu. Dafür dürfen wir einen der Feuerwehrmänner, Emanuele, auf seinem abendlichen Kontrollgang durch St. Peter begleiten. Wenn alle Pilger und Besucher aus der Basilika hinausgewiesen sind, schlägt die Stunde der großen Leiter. Emanueles Job ist es, auf die meterhohen Papstgrabmäler im Petersdom zu steigen und nachzusehen, ob sich dahinter niemand versteckt hat. Ohne große Umstände lehnt er die Leiter an das Grabmal Papst Alexander VII. Aus der Hand des großen Gian Lorenzo Bernini und steigt hinauf. Vorbei an dem Marmorskelett, das dem Papst aus Stein ein Stundenglas entgegenstreckt. Heute Abend hat sich niemand hier versteckt, scherzt der Feuerwehrmann. So etwas kommt einmal alle paar Jahre vor, damit auch die vatikanischen Feuerwehrleute mal was Aufregendes zu berichten haben.
Also, wir haben es gelernt. Der Vatikan hat sogar eine eigene Feuerwehr. Gudrun Seiler hat sie uns vorgestellt. In den vergangenen 2 Stunden haben wir schon über einiges gesprochen. Wenn man das Ganze aber geografisch betrachtet, dann haben wir bis jetzt 3/4 des Staatsgebietes komplett ignoriert. Das sind nämlich die Vatikanischen Gärten, die einen Großteil der Landesfläche ausmachen. Gudrun Seiler hat die Vatikanischen Gärten für uns besucht.
Von oben, und auf dort beruft sich gewissermaßen der gesamte Vatikan, von oben gleicht der Papststaat einem scharf umrissenen grünen Fünfeck. 2/3 des Staatsgebiets sind Garten. Und was für ein Garten, der schönste der ewigen Stadt.
Begonie, Surfinie, Petunie, Tagetes, Calendule.
Die Rabatten duften, Buchsbaumhecken flankieren Wege, die in sanften Kurven ansteigen, Pinien spenden lichten Schatten, Efeu rankt sich alte Mauern hoch, jeder Grashalm wächst am rechten Fleck. Es scheint ein anderer Wind zu wehen in den Gärten der Päpste. Der Vatikan ist ein Staat von Frühaufstehern, für Päpste und erst recht für Gärtner. Sommers geht es um 6 Uhr los. Sandro dreht seine Runden auf dem Rasenmäher-Traktor, im grünen Overall mit Sicherheitsstiefeln und Ohrenschützern. Wie jeder Gärtner hier hat auch er seinen eigenen Arbeitsbereich.
Der Hubschrauberlandeplatz liegt an der höchsten Stelle der Gärten. Er ist in eine alte Bastion hineingebaut, die mit Efeu bewachsen ist. Rundherum gibt es Rasen und Rabatten mit Blumen, die so ausgesucht sind, dass sie abwechselnd blühen. Wichtig ist, es sind Pflanzen, die heftige Windstöße vertragen müssen, wegen des Hubschraubers, wenn er startet und landet.
Alles scheint hier zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Chefs. Seine Augen, seine Ohren und seine Nase sind die letzte Instanz für die vatikanischen Gärtner, denn
Santo Padre ha dimostrato attenzione a voler onorarci, insomma, delle sue passeggiate, no?
Der Heilige Vater ehrt unsere Arbeit mit seinen Spaziergängen, sagt Sandro ehrfürchtig. Nebenan in den päpstlichen Treibhäusern züchten Sandros Kollegen an die 100 Pflanzen, vom Philodendron bis zum Weihnachtsstern. Auch Blumenschmuck für Papstmessen wächst in den vatikanischen Gärten. Vor jedem Gottesdienst berät Glashauschef Paolo Ferrara mit dem päpstlichen Zeremonienmeister über Form und Farbe der Bouquets. Zu den begehrtesten Aufgaben gehört der Blumendienst im päpstlichen Apartment. Da wechseln sich die Gärten ab. Schließlich will jeder mal dem Papst frische Blumen bringen.
2x in der Woche gießen wir die Zimmerpflanzen des Papstes. Und wir bringen Blumengestecke für die Privatkapelle, fürs Wohnzimmer und manchmal auch für sein Arbeitszimmer. Die Tropenbäumchen etwa, die sind wirklich eine Augenweide.
Mehr als 100 Pflanzen hegen die Gärtner des Vatikans unter freiem Himmel. Einige sind sehr selten oder gedeihen eigentlich nur in den Subtropen. Andere sind Staatsgeschenke, wie etwa der Olivenbaum aus Israel oder der Korallenbaum aus Brasilien. Erst jüngst brachte Österreich einen Weinstock. Im Hintergrund ragt majestätisch die Kuppel des Petersdoms in den Himmel. Kein Zweifel, der Vatikan pflegt eine so effektive wie althergebrachte Gartengestaltung.
Noi siamo più tradizionalisti.
Wir sind tatsächlich ein wenig traditionalistisch. Zum Beispiel die Begonie, das ist eine ziemlich rustikale Blume, die wenig Ansprüche stellt. Wir pflanzen sie hier seit Ewigkeiten, auch weil sie hübsch anzusehen ist mit ihrem leuchtenden Purpurrot.
Nur die Kolonie von Papageien zeigt sich davon unbeeindruckt, im Grün der Petrus-Nachfolger zu nisten.
Das sind Mönchssittiche. Papageien aus Lateinamerika. Im heiligen Jahr 2000 kamen die ersten beiden angeflogen, ein Paar. Sie bauten ein Nest auf einer unserer Zedern und vermehrten sich munter. Heute leben an die 30 Papageien in den Vatikanischen Gärten. Wenn ein Junges aus dem Nest fällt, halten wir Gärtner unter uns Rat und bestimmen denjenigen, der es mit nach Hause nimmt und aufpäppelt.
Der Rasenmähertraktor fährt in die Garage, der Hubschrauberlandeplatz verweist. Kein Zweig liegt auf den Wegen. Makellos präsentiert sich das grüne Fünfeck der Vatikanischen Gärten. Der Papst kann kommen.
Gudrun Seiler war das mit einem Blick in die Vatikanischen Gärten, die drei Viertel des Staatsgebietes ausmachen. Manche Sachen rund um den Petersdom sind ja schon skurril, zum Beispiel der Fakt, dass der Vatikan sogar seine eigene Fußballnationalmannschaft hat. Da der Vatikan laut Völkerrecht ein eigenständiger, anerkannter Staat ist, könnte er also theoretisch auch an der offiziellen Qualifikation zur Fußball-WM teilnehmen. Leider ist der Vatikan im Moment aber nicht des Fußballverbandes FIFA, also mit Weltmeistern vom Heiligen Stuhl wird's in der absehbaren Zukunft erstmal nichts. Trotzdem, es gibt eine Nationalmannschaft, es gibt eine Liga und es gibt sogar 10 Fußballmannschaften des Vatikan.
1966 gründete der Vatikan-Mitarbeiter und Laie Sergio Valci die Vatikanische Fußballliga. Sein Ziel war es, etwas für die körperliche Fitness und das Gemeinschaftsgefühl der Vatikan-Mitarbeiter zu tun. Die Mannschaften rekrutieren sich aus den Verwaltungsabteilungen des Vatikans, etwa den Museen, dem Radio oder der Post.
Bevor ich meine Karriere im Vatikan startete, war ich im Fußballbereich tätig. Leider hat eine Verletzung, die aber nichts mit dem Sport zu tun hat, meiner Fußballkarriere einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da ich im Gesundheitsbereich im Vatikan tätig wurde und ich eben Fußballfan bin, kam ich auf die Idee, eine solche Liga ins Leben zu rufen.
So Sergio Valci. Die Spiele der Vatikanischen Liga finden in der Nähe des Petersdomes statt, aber nicht im Vatikan selbst, da es dort keinen Sportplatz gibt.
Es gibt 2 Wettbewerbe. Einerseits gibt es die übliche Meisterschaft mit maximal 10 Mannschaften und dann gibt es auch einen sogenannten Vatikan-Cup. Die Gewinner der Meisterschaft spielen dann gegen die Vatikan-Cup-Sieger. Und zwar geht es um den Supercup. Dieses Sportereignis findet normalerweise im Herbst statt. Im Übrigen finden die Spiele jeweils am Abend statt. Die Kicker sind ja alle Mitarbeiter im Vatikan, die tagsüber normal ihren Tätigkeiten hinter den vatikanischen Mauern nachgehen.
Die Meister sind aus verständlichen Gründen nicht für internationale Wettbewerbe qualifiziert. Das heißt, keine Mannschaft aus dem Vatikan wird wohl jemals bei der UEFA Champions League dabei sein.
No, professionistico non ci arriverei, direi semi-professionistico.
Ehrlich gesagt, die Mannschaften sind nicht so professionell. Sie könnten vielleicht in der dritten Regionalliga mithalten. Einzig die Torhüter sind externe Fußballspieler, da wir in den ersten Ligajahren Matchresultate hatten, die man sonst nur beim Tennis sieht.
I punteggi erano sempre tennistici,
sagt uns Sergio Valci, Präsident der Vatikan-Fußballliga. Zu den Top-Mannschaften zählen die Squadra der Vatikanpost oder der Gendarmerie. Radio Vatikan war früher eine starke Mannschaft, zählt aber mittlerweile nicht mehr zu der Top-Auswahl.
Unter den Zuschauern gibt es ab und an noch Monsignori oder sogar Kardinäle. Bei der Siegerehrung ist beispielsweise Kardinal Angelo Comastri anwesend. Der Erzpriester der Vatikanischen Basilika spendet uns dann jeweils einen Segen, was uns Fußballer sehr bestärkt.
Also der Vatikan hat sogar seine eigene Fußballliga. Mario Galgano war das über den Fußball im Papstland. Das Thema zum Vatikan geht zu Ende. 2 Stunden lang haben wir über den Alltag, die Hintergründe und die Freizeit im Vatikan gesprochen. Die Sendung gibt es nochmal zum Nachhören im Internet auf domradio.de, natürlich auch zum Runterladen als Podcast. Tja, das war's mit unserem Thema zum Vatikan. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren.